RTL Original Podcast. Igel. Inklusion ganz einfach leben. Der Podcast für gelebte Inklusion. Mit ihrem Inklusator Sascha Lang.
Rasant entwickelt sich Technik auf einem Planet. An immerem sind wir auch fasziniert, wie Hilfsmittel für Leute mit Behinderung sich entwickeln. Robotics, aber auch andere Techniken sind um Viermarsch. Für diesem gerecht zu gehen, für die Innovation zu fördern, geht es Cybathlon. Das ist so ein Zucht-Olympiad all 4 Jahre zu Zürich, organisiert von der ETH Zürich. Ein Olympiad, wo Technik am Vordergrund steht. Alltagssituationen mit speziellen Techniken zu bewältigen, vielleicht mit Behinderung. Von Robotics bis Armprothesen bis Beinprothesen, aber auch für blinde sehbehinderte Leute, gibt ganz viel Disziplinen. Darüber schwätzt das Lohr an dieser Episode Nummer 79 vom Igel Podcast Igel Inklusion ganz einfach lieben. Ehre Podcast für geliefften Inklusion und Blitzebäuer. Danny Kern von der ETH Zürich. Dieser Podcast geht an deutscher Spruch aufgehalten, weil Danny schwätzt Deutsch. Dafür gute Erhaltung an den Internet-Sit steht auch an unsere Show Notes. Vom 25. bis den 27. Oktober fanden zu Zürich offiziell Games statt, nämlich Cybathlon. Das ist die dritte Kehr, dass das Games organisiert ging an Gito im Technik. Bei mir zu Gast ist Danny Kern von der ETH Zürich. Anni, stell dich mal kurz, also nur auf Straffier.
Mein Name ist Anni, ich arbeite seit Anfang 2016 an der ETH Zürich für das Cybathlon-Projekt. Die ETH Zürich kennt man, denke ich, schon. Das ist eine der besten technischen Schulen der Welt, die es gibt. Und 2014 hat ein Professor an der ETH die Idee gehabt, das Cybathlon-Projekt oder die Cybathlon-Plattform-Wettkampf ins Leben zu rufen, um die Forschung und Entwicklung von Assistenztechnologien für Menschen mit Behinderungen voranzutreiben. Und 2016 hatten wir unseren ersten Cybathlon. Also das ist ein Wettkampf für Menschen mit Behinderung. Mittlerweile haben wir 8 verschiedene Disziplinen, zu denen kann ich später noch kommen. Und 2020 hatten wir eine Pandemie-Edition. Dort sind wir mit einem ganz neuen Konzept, haben wir uns da ausgedacht, weil wir sonst den Anlass hätten absagen müssen. Und jetzt 2024 ist die dritte Edition des Cybathlon. Und ja, Ende Oktober, wir freuen uns sehr drauf, in Kloten in der Nähe von Zürich. Und ja, um die ganze Welt kann man dran teilnehmen.
Und wie ich jetzt schon rausgehört habe, das findet alle 4 Jahre statt. So ein bisschen wie die Olympischen oder Paralympischen Spiele.
Genau, allerdings, der große Event findet alle 4 Jahre statt. Wir haben noch ganz viel andere Formate. Wir haben Cybathlon Challenges, die kann man auch bei uns auf der Webseite nachsehen. Das sind Test-Events, die wir in dieser 4-Jahres-Periode machen. Einmal um zu testen, ob unsere Aufgaben oder unser Wettbewerb funktioniert und um einmal den Entwicklerteams die Möglichkeit zu geben, zu schauen, wie weit sie mit ihrem Gerät sind und in der Zusammenarbeit mit dem Mensch mit Behinderung. Also es hat die 4 Jahre sind eigentlich dafür da, weil wir einmal ein Regelwerk entwickeln müssen. Das wird alle 4 Jahre neu entwickelt, damit wir immer weiter schwierigere Aufgaben stellen können an die Technologieentwickler. Und dann brauchen die Entwicklerinnen und Entwickler natürlich noch Zeit, um die Technologie dann zu entwickeln, zum Lösen dieser Aufgaben oder um am Wettkampf teilzunehmen.
Wir sind jetzt schon mal ganz tief eingestiegen, aber erzähl uns nochmal genau, Cybathlon, was ist es genau? Also ich höre raus, Entwickler, Technologien, Robotik habe ich gelesen, also ganz viel Spannendes. Lass uns mal in die Tiefe eintauchen. Was ist das genau? Was macht ihr da überhaupt?
Genau, ich sag's immer und ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt der richtige Begriff ist. Also wir als Team machen eigentlich sowas wie Meta-Research. Das heißt, wir entwickeln ein Regelwerk für universitäre Teams, also aus Laboren oder sonstige Gruppen an Universitäten, aber auch für Firmen, also für R&D-Abteilungen von Firmen oder für Einzelpersonen, die Technologien für Menschen mit Behinderung entwickeln. Und wir haben 8 verschiedene Disziplinen. Es gibt zum Beispiel ein Armprothesenrennen oder ein Beinprothesenrennen. Es gibt ein Exoskelettrennen, ein Rollstuhlrennen und auch einen Sehassistenzrennen. Das ist eines unserer neueren Rennen. Und dort entwickeln wir ein Regelwerk mit Alltagsaufgaben. Also zum Beispiel gibt es im Armprothesenrennen 10 Alltagsaufgaben. Zum Beispiel muss man mit der Armprothese Wäsche aufhängen oder ein Brot schneiden, eine Glühbirne eindrehen oder mit dem Hammer einen Nagel einhauen. Und das ist ganz detailliert, also das sind 180 Seiten, das nennen wir auch die Cybathlon-Bibel. Und das schicken wir raus da kann jeder mitmachen. Und anhand dieses Regelwerk wird die Technologie entwickelt und die Technologie wird weiterentwickelt. Und vor allem ist uns wichtig, dass die Technologie zusammen mit dem Menschen mit Behinderung, der bei uns teilnimmt, entwickelt wird.
Also ihr seid nicht die Entwickler, sondern ihr habt dieses Event kreiert, um Entwickler zu animieren, etwas zu entwickeln. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Mhm. Und wir machen das in einem Wettkampfformat mit ganz viel Kommunikation. Also wir sind eine ganz große Kommunikationsplattform. Wir haben machen alles live im Livestream mit Audiodeskription und Gebärdensprache. Wir machen extrem viel Videos, extrem viel Fotos. Wir haben extrem viel Inhalte von den Teams und auch von den, wir nennen die Pilotinnen und Piloten, weil die Technologie steuern, denen ihre Geschichten, ob es ein Unfall war oder ob sie von Geburt an beeinträchtigt sind. Und so erzählen wir eigentlich durch diese Faszination der Technologie die Geschichten der Menschen, die mitmachen und wollen eigentlich dann auch auf die Herausforderungen hinweisen, die jetzt zum Beispiel Alltagsaufgaben mit Menschen mit den verschiedensten Behinderungen haben. Also, dass ich halt mit dem Rollstuhl nicht einfach irgendwo Treppen hochfahren kann oder mich am Bahnhof vielleicht als blinde Person nicht einfach so zurechtfinde. Und das thematisieren wir in diesen 4 Jahren durch verschiedene Zeitungsartikel, Social Media, Videos, die wir machen, Themen, die wir haben, wissenschaftliche Publikationen und bringen so eigentlich dieses Thema unter den Menschen.
Mhm. Sind die Entwickler, sind das Prototypen, mit denen sie an den Start gehen? Müssen es neue Sachen sein? Sind es Weiterentwicklungen? Und die zweite Frage stelle ich danach.
Genau, also die meisten sind Prototypen tatsächlich, weil wir sehr viele universitäre Teams haben, also Studentinnen und Studenten. Das ist aber auch okay so, weil normalerweise werden solche Sachen entwickelt oder an Universitäten entwickelt und dann verschwinden die. Also dann ist das ein Masterarbeitsprojekt oder eine Dissertation, aber daraus wird nie was. Und das ist eben auch ein Grund, warum wir das 2014 ins Leben gerufen haben, dass halt wirklich nützliche Assistenztechnologien entwickelt werden und dass daraus auch was wird. Also dass nicht nur irgendwie vorbei an den Menschen oder am Endverbraucher vorbei entwickelt wird, sondern dass man daraus was Nützliches macht. Es gibt auch Firmen, die mitmachen, vor allem bei Armprothesen und Beinprothesen. In den anderen Disziplinen gibt es halt wie so nicht so einen richtigen Markt. Also es gibt jetzt keinen Rollstuhlmarkt, wo es Rollstühle gibt, die Treppen steigen. Das ist halt Das möchten wir eben auch alles so anstoßen und inspirieren, dass es dort mehr Produkte gibt, dass sich Märkte entfalten, dass man Low-Cost-Armprothesen hat für Länder, die vielleicht nicht einen ganzen Roboter bezahlen können. Ja, da gibt's ganz 1000 Themen, die diese Themen betreffen, aber das meiste sind Prototypen, ja.
Jetzt hast du ja schon angedeutet, ganz viele Prototypen sind früher im Schrank versunken und sind nicht weiterentwickelt worden oder wurden dann einfach nicht mehr, waren eine Arbeit und dann war es vorbei. Ich hatte mal vor, ich glaube, 2-3 Jahren die Firma Munevo bei mir, das auch ein Projekt aus Studentenzeiten entwickelt wurde, auf der Uni entwickelt und dann auf den Markt gebracht. Das ist ja eine Möglichkeit, auch gerade wenn man dann auf Universitäten arbeitet oder als Entwickler arbeitet, dass man dann ja da noch so diesen sogenannten geschützten Raum und auch gegebenenfalls die finanzielle Unterstützung hat, um auf diesen Weg zu gehen. Gibt es denn aus diesen letzten zwei Ausgaben, 2016 und 2020, frage ich ja mal so ganz spontan, gibt es da was, was heute auf dem Markt so ganz normal ist und wo wir damals gedacht haben, oh?
Ja, also zum Beispiel gibt es den Skevo und der hat irgendwie so eine ganz tolle Erfolgsstory. Das war an der ETH heißt es Fokusprojekte. Das sind so Studentenprojekte, die aus verschiedenen Studierenden von verschiedenen Fachrichtungen bestehen und dann arbeiten die zusammen an einem Projekt. Und das war ein treppensteigender Rollstuhl oder ist ein treppensteigender Rollstuhl. Und dann haben die am Cybathlon teilgenommen 2016 und haben den Rollstuhl entwickelt als Studententeam. Dann wurden die ein ETH Spin-off. Das heißt, die bekommen Unterstützung, dass die sich selbstständig machen können. Und dann gibt's ETH Startup und dann wurden die ein Startup. Und jetzt sind die eine kleine Firma, die eben Rollstühle vertreibt, die Treppen steigen können. Die entwickeln, also der Treppen steigen kann. Das ist ein ganz toller Rollstuhl. Der ist allerdings sehr teuer und das ist eben dann das weitere Problem, was wir gerne auch ansprechen, ist ja, wie schafft man es denn, dass solche Rollstühle auch an eine breitere Masse kommen, dass jetzt nicht nur Menschen, die viel Geld haben, sich den leisten können, sondern dass das irgendwie auch an die Menschen kommt, die ihn einfach benötigen. Und das ist ein super Rollstuhl. Und das ist zum Beispiel eine Erfolgsstory. Dann hatten wir ein Team, die haben eine Beinprothese entwickelt. Die sind jetzt sehr in Uganda und Kenia aktiv. Die ist aus recyceltem Material. Und ihr Ansatz ist, dass die in Afrika selber die Beinprothese herstellen können aus PET-Flaschen war es früher. Jetzt weiß ich nicht genau, aus was das Material ist. Und das ist jetzt auch ein Start-up. Das läuft auch ganz gut. Und das ist eine mechanische Prothese. Das ist eine ganz einfache Prothese. Die kann man einfach herstellen. Aber die hat ein einfaches Design, ein modulares Design. Und das wird jetzt auch verwendet in Uganda und die ist auch nicht so teuer in der Herstellung und die können die auch selber machen. Solche Ansätze gibt's. Mhm. Und dann haben wir natürlich Disziplinen, die sehr große Zukunftsmusik sind, also eben Brain-Computer-Interface, wo man als Tetraplegiker, also als sehr hoch beeinträchtigter Mensch, einen Computer mit seinen Gedanken steuert. Also sowas wie Elon Musk macht mit seinen ganzen Forschungen, haben wir eine Disziplin, wo man mal in Zukunft, so in 10, 20 Jahren vielleicht mit seinem Gehirn eine Armprothese oder einen Rollstuhl oder einen Computer steuern kann, ja.
Wie wir das ja mit den Gliedmaßen, die wir so haben, ohne Behinderung auch machen, ne? Das ist ja natürlich eine Gehirnsteuerung, die da stattfindet, nur wenn es dann nicht mehr eigenständig geht, dann ist die Verbindung ja nicht da. Das ist spannend. Genau. Wie viel künstliche Intelligenz steckt denn mittlerweile im Cybathlon?
Sehr viel.
Also genau. ihr habt keine Angst vor der künstlichen Intelligenz?
Nein. Also ich glaube auch, dass die Angst vor der künstlichen Intelligenz nicht die Angst vor der künstlichen Intelligenz sein sollte, sondern die Angst, wie man mit der künstlichen Intelligenz umgeht. Also wenn du verstehst, was ich meine. Also natürlich ist es so, dass es diese Daten gibt und die Blackboxes gibt und das Machine Learning gibt und man nicht genau nachvollziehen kann, was jetzt genau passiert. Also wenn du die riesen Datenmengen hast, dann ist es natürlich schwierig. Aber das ist nichts, was man nicht lösen kann, glaube ich. Also man muss Angst haben vor den Menschen, die die künstliche Intelligenz bedienen und die Daten einspeisen und die Prozesse im Hintergrund machen und nicht vor der künstlichen Intelligenz an sich. Weil ich glaube, es gibt keinen Iron Man, der jetzt morgen die Weltherrschaft übernimmt. Ich glaube, das ist ein bisschen arg übertrieben. Aber dass man sich darüber Gedanken macht, wie das eingesetzt wird und wie das reguliert wird und wie mit Daten umgegangen wird und wie mit Biases, also mit den ganzen Daten, wo sich die Daten herkommen, umgegangen wird, das ist extrem wichtig. Und davor weiß ich nicht, ob man Angst haben muss. Man muss es einfach regulieren und Wege finden, wie das funktioniert, weil passieren wird es eh. Also wir können nicht mehr ohne künstliche Intelligenz leben, denke ich, und dann muss man sich mitentwickeln als Mensch und als Gesellschaft.
Wir sprechen ja, ihr seid in der Schweiz etabliert als ETH. In Europa sind sie ja dabei, ein Regelwerk zu kreieren bezüglich der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, es ist schon eins mit auf den Weg geschickt worden. Inwiefern beeinflusst das die Schweiz oder eure Arbeit, oder habt ihr da eigene Regelungen oder müsst ihr da eigene Regelungen treffen?
Genau, die Schweiz hat schon eigene KI-Regeln. Also die sind auch nicht ganz so streng wie jetzt. Ich glaube, die EU hat jetzt im März letztes Jahr ein KI-Gesetz zum Vorschlag gebracht. Und ich glaube, dieses Jahr wurde das irgendwie verabschiedet. Also es gibt ein KI-Gesetz. Die Schweiz orientiert sich daran. Es ist, glaube ich, nicht ganz so streng wie das EU-Gesetz, aber die werden auch nachsehen, weil es ja auch immer sehr übergreifend ist. Also es ist ja schwierig, so wenn man zusammen Forschungsprojekte hat, dort irgendwie wie Grenzen zu setzen. Also man muss da in Europa, glaube ich, schon gleiche Regeln haben, um da auch gleich viel Einfluss zu haben. Aber das ist, glaube ich, bei allem recht schwierig, wo man Regulierungen machen muss mit verschiedenen Ländern.
International, weltweit, Cyberathlon, ihr habt gesagt, 180 Seiten ist das Regelwerk. Da schreibt ihr fest, was ihr erwartet in 4 Jahren. Wie spannend ist das denn, wenn man dann 2021 anfängt, ein Regelwerk zu schreiben und man weiß noch gar nicht, wo die Tendenz hingeht, oder man weiß noch gar nicht, wie die Entwicklung hingeht? Ich meine, wir sind ja Hand aufs Herz. KI war ja schon zwar da, wir nutzen sie ja schon seit längerem, viele Menschen wissen das gar nicht, aber trotzdem, und dann kommt so ein Jahr 2023 und dann geht die KI durch die Decke. Das weiß man ja, wenn man das Regelwerk 21 schreibt, noch nicht. Wie ist es bei euch? Was ist das für eine Spannung, die sich da aufbaut, wenn man auf einmal merkt, ups, das Regelwerk verselbstständigt sich in irgendeiner Form? Wie weit muss man da im Voraus auch blicken, nach vorne gucken?
Genau, also wir das Regelwerk ist eigentlich dynamisch. Also wir haben die Teams, wir sind auch sehr auf diese Entwicklerteams international angewiesen. Also die Teams geben uns auch Rückmeldung. Also das ist jetzt einfach, vor allem in den Disziplinen, was viel, zum Beispiel Brain-Computer-Interface, was noch sehr, sehr, sehr viel Forschung braucht, die dann einfach sagen, also das geht nicht, wir können es in den 4 Jahren nicht entwickeln. Und dann passen wir das Regelwerk an. Aber zum Beispiel bei einem Armprothesen-Parcours, Armprothesen gibt es jetzt schon ewig. Da kann man dann schon sehr gut mit Expertinnen und Experten aus dem Feld und auch mit Menschen mit Behinderungen, die wir auch als Tester haben oder als Advisory Board, als Berater, die können dann schon sagen, das muss die Prothese können. Also ich muss mal den Pinzettengriff ein bisschen haben oder die Prothese muss was fühlen können oder das Handgelenk muss sich so und so drehen können. Das kann man relativ gut abschätzen, wie das geht. Aber wir passen das zusammen dann mit den Teams an, dann schicken wir das denen, dann fragen wir auch, ob das in Ordnung ist oder es ist noch zu schwer oder das und das funktioniert nicht mit der Entwicklung und dann machen wir das so.
Lass uns auf das Event zu sprechen kommen. Du hast die Daten vor Augen, wann es losgeht. Es sind 3 Tage bei Zürich, wo du gesagt hast, wo dann ein Riesen-Event startet, also wo die Stadt Kopf steht sozusagen. Erzähl uns mal ein bisschen darüber.
Naja, ob die Stadt Kopf steht, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, genau, am 25. Oktober bis zum 27. Oktober ist der Anlass. Und wir haben 5 Sessions und wir haben deshalb 5, also wir nennen sie Sessions, wir haben Qualifikationsläufe und Finals. Und wir haben deshalb 5 Sessions, weil wir den Teams anbieten, dass sie von zu Hause aus starten können. Also wir haben während der Pandemie ein Konzept entwickelt mit Discord. Unsere Wettkämpfe finden eigentlich alle auf Discord statt und werden mit Handys gefilmt, aber es ist sehr professionell. Es ist ein bisschen abstrakt, das jetzt so in einem Podcast zu erklären. Aber weil manche Teams sich es nicht leisten können, lange nach Zürich zu kommen, wenn es Studententeams auch sind aus verschiedenen Ländern, oder der Pilot oder die Pilotin so hoch beeinträchtigt ist, dass das Reisen schwerfällt. Und dann haben wir überlegt, dass wir das Konzept weitermachen und die können zu Hause starten. Die bauen alles zu Hause auf, den ganzen Parcours. Wir haben das so runtergebrochen, die müssen, dass sie IKEA-Möbel benutzen können oder ganz einfache Sachen benutzen können, um diese Aufgaben nachzustellen. Und dann können die starten. Und da wir Teams in Kanada zum Beispiel haben, dann müssen die bei sich morgens starten und dann müssen wir halt wie eine Abendsession machen. Und deshalb haben wir 5 Sessions, genau. Mhm. Und man kann die entweder im Livestream anschauen. Das kann man von Freitag bis Sonntag auf cybathlon.com, kann man Livestream gucken. Da ist wie eine TV-Produktion, also wie wenn man es im Fernsehen guckt. Oder man kann eben nach Kloten bei Zürich kommen und ein Ticket kaufen und dann das vor Ort im Stadion.
Finden denn in Kloten auch Events statt? Also findet auch was live statt oder ist es nur online?
Nee, es ist live. Also 70 Teams starten in Kloten im Stadion. Das ist also ein richtiges Wettkampfstadion. Mhm. Und wir haben 8 Hubs, sagen wir denen. Und ich glaube, es sind 10 Teams oder 11 Teams, die zu Hause starten. Und wir haben eben eine riesen LED-Leinwand, wo wir dann die Teams zusammenbringen können, dass die auch zusammen starten.
Was gibt es denn da? Also was ist das Ziel? Du sagst, du sprichst von Wettkämpfen, aber was das eine Ziel ist natürlich zu gucken, wie gut habe ich entwickelt. Das ist natürlich ein Resultat, was jeder für sich entscheiden muss, glaube ich. Aber was sind noch die Ziele des Wettbewerbs?
Also die Ziele sind einmal, dass wir durch diese Alltagsaufgaben, also im Sehassistenzrennen, ich weiß nicht so genau, da ich jetzt schon so lange in der Schweiz bin, wie das in Deutschland ist, aber in Zürich haben wir überall diese Elektroscooter, die man einfach benutzen kann. Und die meisten bleiben auf dem Gehweg liegen und wenn man jetzt nicht sehen kann, dann ist oft, dass die Leute einfach dann über diesen Scooter, also diesen E-Scooter fallen oder andere Hindernisse haben. Und und durch diese Aufgaben, wie wir sie nachstellen und wie wir sie dann kommunizieren, also wir haben auch in Social Media ganz viel, wo wir diese Aufgaben besprechen, möchten wir natürlich auch Menschen, die jetzt keine Ahnung davon haben, dass sie, wenn was jetzt passiert, wenn sie diesen E-Scooter liegen lassen, dass man dafür einfach sensibilisiert wird und sich mal überlegt, so, ah ja, stimmt, darüber habe ich mir gar noch nie Gedanken gemacht, vielleicht stelle ich ihn jetzt halt einfach an die Seite, damit jeder mal ungehindert über den Gehweg gehen kann. Und das ist ein Ziel von uns, also dass wir wirklich durch diese Faszination dieses Wettkampfs und dieser Technik auch die Themen der Inklusion einfach besprechen. Also Ich meine, Inklusion ist ja ein Idealzustand einer Gesellschaft natürlich, aber dass man auch die anderen abholt und sagt, ja, überleg dir doch mal, was es bedeutet und sie darüber informiert, was wir alle zu tun haben, damit es funktioniert. Also es gehören ja nicht nur Menschen mit Behinderung dazu, sondern wir alle müssen ja wollen, dass wir in eine inklusive Gesellschaft werden.
Aber du sagst, dass anhand von den entwickelten Produkten, Prototypen, Alltagssituationen bewältigt werden sollen. Wenn ich denn jetzt mal das Beispiel von den E-Rollers habe und ich habe jetzt eine Sehhilfemöglichkeit und ich falle nicht mehr über diese Teile, inwiefern sensibilisiere ich dann da, dass die nicht mehr im Weg liegen sollen, wenn ich denn eine Möglichkeit habe, drumherum zu laufen? Also mein Hund zum Beispiel, ich laufe mit einem Blindenführhund, der trifft diese Dinger nicht. So, aber das bedeutet ja nicht, dass trotzdem da liegen bleiben sollen. Wie kann man diesen Spagat schaffen, dass man sagt, die Faszination der Technik hilft mir, das Problem zu lösen, aber das Problem sollte mal überhaupt gar nicht da sein?
Ja. Das ist eine Limitation, die wir haben, da gebe ich dir recht. Was auch oft kritisiert wird, auch von Piloten und Pilotinnen, die bei uns mitmachen, ja, eigentlich muss ich mich jetzt verändern oder ich muss jetzt die Technik benutzen, damit sich die Gesellschaft nicht verändern muss. Und das stimmt ja so. Also das ist halt so. Also das ist die Kritik, die wir auch immer haben. Aber also ich sag dann immer so, ja, die meisten also wissen es nicht mal annähernd. Also das Thema ist irgendwie wird das überhaupt nicht bespielt. Weißt du, ich meine, das ist so. Und dadurch, dass wir diese Technik haben und vielleicht ist es eine Lösung, aber vielleicht kann es auch eine Lösung sein, dass du den Roller zur Seite stellst, dass das so ineinander spielt. Also auch die Technik kann ja nicht nur helfen, in eine inklusive Gesellschaft zu machen, sondern es ist ja immer noch so, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen sollen. Und das ist ja nicht nur bei Menschen mit Behinderung so, sondern auch mit Ausländerinnen und Ausländern oder anderer Hautfarbe oder anderer Religion, ja, dass wir uns überlegen müssen.
Ja, und ja. Beim Beispiel der E-Roller, Kinderwägen und so weiter. Also
da, ja, genau. Geht's ja also weiter. Es betrifft, genau, ja. Dass man so ein bisschen darüber auch nachdenkt, was das bedeuten kann für Menschen.
Ist es auch spannend zu sagen, unsere Gesellschaft produziert diverse Schwierigkeiten, sage ich jetzt einfach mal so, und guck mal, was wir an Technik aufwenden müssen, um diese Barrieren auszugleichen. Ist es nicht auch leicht gesellschaftskritisch dann auch anzusehen? Also ich finde das nämlich sehr spannend, zu zeigen, guck mal, was für Hindernisse oder was für Probleme im Alltag bei Menschen mit Behinderungen auftauchen. Und wir müssen hier enorme Technik aufwenden, um diese Probleme beiseite zu kriegen. Und vielleicht können wir das auch in guter Zusammenarbeit ohne so viel Technik zusammenkriegen. Das wäre dann euer Job ein bisschen in Frage gestellt, aber das ist ja vielleicht auch das Ziel, dass man vielleicht doch nicht so viel Technik bräuchte, um diese Probleme zu lösen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, also ein Ziel ist von uns auch die Limitationen aufzuzeigen. Also wir sind eine Universität und also für uns ist es Forschung und Forschung hat auch immer seine Limitationen oder irgendwas funktioniert nicht. Also Das sehen wir so natürlich und ich finde es sehr gut, wie du sagst, dass es gesellschaftskritisch auch angesehen werden soll, weil auch die Technik wird morgen noch nicht allen Menschen helfen können. Also wir haben ja auch zum Beispiel Exoskelette. Exoskelette werden seit den 60er Jahren, im letzten Jahrhundert wird daran geforscht und entwickelt und man kann es immer noch nicht richtig benutzen als Querschnittgelähmter, weil die sind viel zu unförmig, die brauchen wahnsinnig viel Batterien, die können noch nicht den Oberkörper stabilisieren. Aber es ist eine Möglichkeit in der Zukunft, das einzusetzen. Und daraus folgen auch andere Exoskelette. Also ich kann zum Beispiel, habe ich Soft-Exoskelette, die Industriearbeitern oder Menschen, die viel heben müssen, in ihrer Arbeit unterstützen können. Oder ich habe in meinem Smartphone für blinde Menschen Apps, die jetzt mittlerweile auch alle anderen benutzen können. Also aus der Technologie, die jetzt dort entwickelt wird oder die Ideen, die dort entwickelt werden, können auch ganz andere Sachen entstehen und da können auch andere Menschen in der Gesellschaft profitieren. Also eben wie Mütter mit Kinderwagen, es ist jetzt nicht so, dass nur Rollstuhlfahrer Lifte brauchen in Gebäuden oder am Bahnhof. Die Bevölkerung wird immer älter, es gibt immer mehr Mobilitätseinschränkungen, es gibt Mütter oder Väter mit Kinderwagen, es gibt Rollstuhlfahrer. Also es ist ja nicht so, dass das immer nur für Menschen mit Behinderung entwickelt wird, sondern dass man sich mal überlegt, ah ja, das kann ich auch brauchen.
Und doch macht ihr hauptsächlich, eure Planungen sind für Menschen mit Behinderungen, ja, für diese Zielgruppe, ob schon es die Weiterentwicklung ist, aber vielleicht der Grundstein für die Gesellschaft.
Ja, genau. Und irgendwann ist es dann auch natürlich so, wenn man so ein Exoskelett sieht oder so eine robotische Armprothese, dann ist es auch mittlerweile, finde ich, aber das ist meine persönliche Meinung, was Besonderes. Also man wird dann auch so zum oh wow, was hast denn du da? Oder das kann man auch mal so sehen, dass dann die Hand von einer robotischen Armprothese vielleicht irgendwann mehr kann als eine menschliche Hand. Die kann sich 360 Grad drehen oder ich weiß es auch nicht.
Ja.
Das kommt dann noch dazu.
Anni, lass uns mal kurz die 8 Disziplinen noch analysieren und noch mal kurz drauf angehen. Welche 8 Disziplinen gibt es?
Genau, also wir haben einmal das Armprothesenrennen, Beinprothesenrennen. Dann haben wir ein Rollstuhlrennen. Das sind meistens motorisierte Rollstühle, die eben Treppen steigen können oder über große Hindernisse drüber fahren können. Dann haben wir das Exoskelettrennen. Das sind Roboteranzüge für Menschen mit Querschnittlähmung, wo man wieder laufen und aufstehen kann. Dann haben wir das Brain-Computer-Interface-Rennen. Das ist für sehr hoch beeinträchtigte Menschen, eben was ich vorhin schon gesagt habe, wo man mit Hirnsignalen Hirnsignale an den Computer sendet und dort ein Algorithmus geschrieben ist, der diese Hirnsignale interpretiert und dann im Computerrollstuhl steuert. Dann haben wir das Fahrradrennen mit funktionaler Elektrostimulation. Das sind auch querschnittgelähmte Pilotinnen und Piloten. Und die haben Elektroden auf ihren Muskeln und können durch Strom, also die schießen da Strom in ihre Elektroden rein und dann werden die Muskeln kontraktiert und dann dadurch kann man eigentlich wieder Fahrrad fahren. Also die Beine bewegen sich dann durch diese Elektroden. Dann haben wir ein Sehassistenzrennen. Also das ist für Menschen, die blind sind. Die können alle möglichen Technologien, intelligenter Blindenstock, Telefon, Sensoren, alles benutzen. Und dann haben wir noch ein Assistenzroboterrennen. Das ist für Menschen, die auch sehr hohe Beeinträchtigungen haben oder keine Arme und Beine mehr haben, die einfach Assistenzroboter im Alltag benutzen. Und das kann ein Rollstuhl mit einem Roboter sein. Wir haben Rollstühle, die einen Roboterarm dann haben, wo verschiedene Sachen manipuliert oder einen Roboter, der extern vom Rollstuhl ist.
Cyberathlon.com vom 25. bis 27. Oktober gibt es die Veranstaltung live zu sehen im Internet und wer in die Schweiz fahren will, sollte ganz schnell zügig Tickets besorgen und dahin fahren, das live erleben. Die Informationen sind jetzt schon auf der Internetseite zu finden und wie du gesagt hast, schon seit vielen Jahren gibt es da interessante Beiträge auf der Internetseite. Letzte Frage, Anni. Ich habe immer die Glaskugel bei meinem Podcast. Was wünscht du dir oder was wünscht sich euer Team für diese Ausgabe 2024?
Ja, also wir wünschen uns natürlich, dass so viele Leute wie möglich zuschauen. Und es ist ein sehr emotionaler und inspirierender Anlass. Also auch wenn man vor Ort ist, es ist unfassbar positiv. Man merkt die Zukunft, man merkt die Zusammenarbeit zwischen den Menschen mit Behinderung und den Entwicklern. Und es ist total spannend zu sehen, auch wenn manche Disziplinen vielleicht ein bisschen langsam sind, ist es total spannend zu sehen, wie Mensch und Technik dort zusammenarbeiten und versuchen, am Ende Menschen zu unterstützen und ihnen mehr Selbstbestimmung und mehr Unabhängigkeit zu geben. Das würde ich mir wünschen, wenn das, wenn unsere Message darüber kommt und wir damit was bewirken können.
Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche euch großartigen Erfolg.
Vielen Dank.
Cybathlon.com, als Internetseite, wo dort Informationen fand, sie steht auch hier an den Show Notes. Also, ich kann ihn nicht live medaillieren zu Zürich, an, ich kann ihn online dabei sehen. Ganz spannend, wann weltweit Technik am Vordergrund steht, für Leute mit Behinderung, Leben mir einfach zu machen, an, für Inklusion zu sorgen. Mein Name ist Sascha Lange, Sie nähren Inklusator, so merci für nur lauschen, bis demnächst.
Der Podcast Eagle Inklusion ganz einfach leben. Gött präsentiert vom Inklusator an Zusammenarbeit mit RTL. Das ist der erste Podcast zum Thema Inklusion alle zu beuer Spruch. Mehr Episoden findest du auf www.rtlplay.lu. Weitere Infos zum Inklusator und zu den Podcasts gibt es auch auf www.eaglemedia.com. Du willst uns kontaktieren? Da schreib auf moin@eaglemedia.com.